Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Guten Tag, es begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Rekordwerte bei den Durchschnittstemperaturen auf der Erde. Das geht jetzt seit einem Jahr so, berichtet der Klimawandeldienst der EU. Was sich kleinräumig tut beim Wetter, das zeichnet seit 25 Jahren die Klimamessstation einer Hochschule in Jena auf. Und ihre Daten sind von vielen gefragt. Dazu ein Gespräch mit dem Maschinenbauingenieur Bernhard Kühn. Klimafreundlich einkaufen, das könnte die App eines Start-ups erleichtern. Wir stellen sie Ihnen vor. Zum 18. Mal hat die Deutsche Umwelthilfe die Dienstwagen von politischem Spitzenpersonal auf ihre Klimaverträglichkeit angeschaut. Und ob Massagepistolen eine hilfreiche Anschaffung für Sie sein können, das hören Sie im Verbrauchertipp. Copernicus, der Klimawandeldienst der Europäischen Union, der misst seit 12 Monaten immer neue Temperaturrekorde. Mehr von Katrin Schmid.
Der Juni war nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus der heißeste weltweit seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Er hat damit nicht nur den bisherigen Rekord des Vorjahres gebrochen, er setzt auch eine Tendenz fort. Mit dem Juni-Wert wurden nun 12 Monate in Folge neue Temperaturrekorde aufgestellt. Heißt auch, es wurde nun schon ein Jahr lang die 1,5-Grad-Schwelle erreicht oder überschritten. Das sei mehr als nur eine Seltsamkeit der Statistik. Es illustriere die große und fortdauernde Veränderung unseres Klimas, so der Direktor des Copernicus-Klimawandeldienstes Buontempo. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hatte die internationale Gemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
Temperaturrekorde und kein Ende. Aus Brüssel, Katrin Schmid. Die Datensammlung begann vor 25 Jahren und seitdem zeichnet die Klimamessstation an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena alle 10 Minuten Wetterdaten auf. Mehr als 1,3 Millionen Einträge sind seither in der Datenbank zusammengekommen. Am Vormittag habe ich mit Bernhard Kühn gesprochen, der sich im Fachbereich Maschinenbau um die Messtechnik kümmert. Ich fragte ihn zunächst, warum die klimatologische Messstation errichtet wurde.
Also der Ausgangspunkt war eine Arbeitsgruppe, die sich sehr intensiv mit Temperatur- und Feuchtemesstechnik beschäftigt hat. Fragen der Sensorentwicklung, Datenerfassung, Datenverarbeitung standen da im Vordergrund, sowohl für Forschung und Lehre. Und da war natürlich diese Möglichkeit, aus Kooperationsprojekten eine Station aufzubauen, die ja Themen des Alltags, Wetter, Klima aufgreift, naheliegend. Und das Fachgebiet hat sich dann etwas verkleinert, als der Professor in Ruhestand gegangen ist. Aber die Station ist geblieben und zum Anfang war tatsächlich eher das lokale Wettergeschehen im Vordergrund. Und nach 25 Jahren kann man natürlich auch mehr mit den vielen Daten anfangen.
Temperatur, Feuchtigkeit, Wettergeschehen im Allgemeinen. Man kann jetzt mehr mit den Daten anfangen. Was genau, welche Entwicklungen lesen Sie denn aus dem, was Sie in 25 Jahren gesammelt haben, ab?
Interessant ist natürlich die Beobachtung ganz konkreter Wetterereignisse, Frontdurchgänge, Gewitter. Da kann man das Zusammenspiel der verschiedenen Größen dann an den Daten und Grafiken sehr gut sehen. Luftdruck, Temperatur, Niederschlag, Sonnenstrahlung. Das ist sozusagen für kurzzeitige Ereignisse sehr interessant. Aber wie Sie schon sagten, die längere Entwicklung ist dann natürlich aus klimatologischer Sicht interessant. Wobei wir dazu sagen müssen, wir machen hier in der Schule keine Klimaforschung. Aber die Daten geben natürlich einiges her. Und als Physiker kann man auch ein bisschen mit Statistik umgehen. Und die Temperatur ist dann natürlich das Interessanteste, weil da auch die Entwicklung am eindeutigsten ist. Wir haben tatsächlich in den 25 Jahren, die wir hier messen, jedes Jahr 0,05 Kelvin mehr gemessen. Das sind dann in 20 Jahren 1 Grad mehr. Das klingt für Laien manchmal noch nicht so viel, aber wer sich ein bisschen beschäftigt, weiß, dass das also durchaus relevant ist für viele Bereiche. Und das heißt dann auch, es gibt mehr heiße Tage, mehr warme Nächte, weniger Frost und so weiter. Und das kann man alles sehr gut an den Daten erkennen.
Sind Ihre Daten nur für Jena und die Region drumherum interessant oder lassen Sie sich auch auf größere Gebiete übertragen, die vielleicht auch weiter weg liegen?
Also die Trends sind schon allgemeingültig. Da gibt es keine Widersprüche. Und ich schaue auch nach den allgemeinen Aussagen vom Deutschen Wetterdienst, um zu gucken, ob die Qualität unserer Daten stimmt. Das wurde also in den meisten Bereichen durchaus bestätigt. Es ist eher andersrum, dass wir lokal vor Ort dann fragen oder gefragt werden, Klimawandel, ja, wie ist das eigentlich, stimmt das alles so, was da in der Zeitung steht? Dann kann ich einfach ganz sachlich sagen, schaut her, hier sind die Messwerte aus 25 Jahren, das und das liegt vor. Und da kann man dann auch tatsächlich sehen, dass das lokal sogar noch etwas drastischer ausfällt. Wir haben ja in Jena das Glück, dass es schon seit Goethes Zeiten Wetteraufzeichnungen gibt. In der Sternwarte am Schillerkästchen gab es eine Station, die auf Goethe zurückgeht. Und da liegen also seit 1824 Daten vor, die man über den Deutschen Wetterdienst auch bekommen kann. Und da muss man sagen, die Temperaturentwicklung oder Klimastatusbericht vom Deutschen Wetterdienst eine Größe von 1,8 Kelvin für Deutschland angibt. Da liegen wir in Jena für den gleichen Zeitraum deutlich drüber mit 2,6, was dann an der Situation liegt, dass wir dort eine Messstation im städtischen Umfeld haben, vor allen Dingen aber auch an der exponierten Tallage hier in Jena mit den Bergen ringsherum, wo das also nochmal viel stärker zur Geltung kommt, was großflächig auch dramatisch ist, aber nicht ganz so krass in den Zahlen sich widerspiegelt.
Wer nutzt die Daten, die Sie gesammelt haben und weiter sammeln?
Das ist eine interessante Frage. Wir sind damals 2000 gleich mit einer Webseite an die Öffentlichkeit gegangen, was damals noch relativ innovativ war. Der Deutsche Wetterdienst, andere Stationen waren noch nicht so weit oder war noch auch nicht üblich, das alles auch kostenlos anzubieten. Dadurch sind wir relativ schnell bekannt geworden und haben also Anfragen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Ich unterteile das so ein bisschen so, Anwendung aus dem Bereich Mensch, Natur, Wissenschaft, Stadtklima, Flora, Fauna, Biologen, die irgendwelche Projekte hier in Jena machen, Ökosysteme untersuchen, dann aber auch Mediziner, Langzeitstudien, wo Wetter vielleicht eine Rolle spielt bei bestimmten Krankheitsbildern. Da gab es einen Mediziner am Universitätsklinikum, der sich da sehr engagiert hat mit unseren Daten. Das ist natürlich sehr schön. Dann natürlich Emissionsschutz, Luftreinhaltung, Versicherungsfragen bei Sturm, Frost, Gewitterschäden, wo dann einzelne Leute, Personen auf uns zukommen oder sich die Daten im Internet angucken oder auch mal eine kleine Bestätigung haben wollen, eine kleine Grafik oder auch Versicherung selber. Dann der große Bereich Industrie und Technik, Bau, Infrastruktur, Dimensionierung von Abwasserkanälen, Planung, Schneelasten, Wind. Interessant heutzutage auch Gebäudetechnik, Klimatechnik, Sonnenenergie, Ertragsprognosen, alles, was man sich da so vorstellen kann. Bis hin, dass auch die Stadtwerke bei uns Kunde sind und für verschiedene Fragestellungen auch heizungstechnische Kenngrößen dann aus unseren Daten ableiten. Oder auch größere Firmen mit sensiblen technologischen Prozessen, wo das Außenklima vielleicht auf Qualitätsschwankungen durchschlägt, die dann mal gucken wollen, gibt es da Korrelationen zur Luftdruckschwankung, Temperaturschwankung. Und manche sind mit ein, zwei Werten zufrieden und manche freuen sich, wenn sie einen Datensatz über 10 Jahre bekommen.
Wo sehen Sie denn für die nächsten 25 Jahre die Schwerpunkte Ihrer Messtätigkeit?
Da muss ich sagen, dass die Station hier sehr gut funktioniert, aber natürlich doch eher eine Randerscheinung ist. Ich sage manchmal so locker, so wie so ein internes Ehrenamt. Die Schwerpunkte haben sich so im Tagesgeschehen doch stark verschoben und da ist alleine die Sicherung der Erhalt der Station, Datensicherung, Aufbereitung eine Zielstellung, die ich für mich persönlich habe. Dann gibt es Fragen zur lokalen Niederschlagsverteilung, die man angehen kann mit Nachbarstationen. Es gibt ein Max-Planck-Institut, die auch Daten erfassen. Wie gesagt, der Deutsche Wetterdienst hat die Sternwarte übernommen, also die Station in der Sternwarte. Und da kann man natürlich auch Aussagen ableiten, wie sich das lokal verändert. Beispiel, wir hatten mal ein ganz starkes Regenereignis mit fast 30 Millimeter. Die Nachbarstationen haben also fast gar nichts gemessen. Dann denkt man natürlich erstmal, oh, der Sensor stimmt nicht oder es hat jemand sich einen Scherz erlaubt und irgendwas reingegossen. Aber ich konnte dann am Internet sehen. Das waren auch sehr kleine Gewitterzellen, die da über uns gezogen sind, dass das wahrscheinlich wirklich so ist, dass das eben extrem starken Schwankungen unterliegt beim Niederschlag, was auch sozusagen die statistischen Aussagen und Trendaussagen beim Niederschlag wesentlich schwieriger macht als jetzt bei Temperatur oder Globalstrahlung, wo es auch ganz schön eindeutig aufwärts geht.
Das war Bernhard Kühn von der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena über die Klimamessstation, die es dort seit 25 Jahren gibt. Anbauen, transportieren, verarbeiten, kühlen und zubereiten. Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen geht auf unsere Ernährung zurück. Was wir kaufen und in welcher Verpackung, das haben wir selbst in der Hand. Und das Smartphone oft auch. Ein Start-up aus Schleswig-Holstein hat eine Einkaufszettel-App entwickelt, die es erleichtern soll, beim Lebensmittelkauf Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Astrid Wulff hat sich mit Samira und Ruben von EcoCheck, so heißt die App, zum Einkaufen getroffen und die Anwendung getestet.
Samira tippt Salami in ihre digitale Einkaufszettel-App ein. Die Informatikerin wählt eine Bio-Salami unter den verschiedenen Produkten aus und zeigt auf ihrem Handy, was die App dazu auswirft. Den Gesundheitsscore, dann wie das Produkt zu den eigenen Vorlieben passt, ob man sich vegan ernährt oder auf Fairtrade achtet zum Beispiel. Dann das Besondere dieser Einkaufszettel-App. Sie zeigt an, wie es um die Emissionen steht, die bei der Produktion verursacht werden.
Wir haben einmal den Nachhaltigkeitsscore, den repräsentiert den CO2-Fußabdruck. Und der ist in einer Skala von 1 bis 10 eingeordnet, damit man ein Gefühl davon eben bekommt, wie das Produkt abschneidet. Hier zum Beispiel Nachhaltigkeitsscore von Salami ist bei 5 von 10.
Heißt, nicht besonders nachhaltig. Produkte mit einem Score ab 7 von 10 Punkten könne man guten Gewissens in den Einkaufswagen packen, sagt EcoCheck-Mitentwickler Ruben.
Sämtliches Obst und Gemüse ist meistens sehr gut. Tendenziell ist es so, dass vegane Produkte auch besser abschneiden als nicht vegane Produkte oder Produkte, die Fleisch enthalten.
Einer Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK aus diesem Jahr zufolge würden sich rund 2/3 der Befragten gerne nachhaltiger ernähren. Vielen fehle aber das Wissen. So weiß laut der Umfrage nur 1/4 der Befragten, dass es den stärksten Effekt auf das Klima hat, wenn man tierische Produkte wie Fleisch, Milch oder Käse weglässt. Hier wollen Samira und Ruben von EcoCheck mit der App zu mehr Überblick verhelfen. Der Nachhaltigkeitsscore berechnet sich KI-basiert aus verschiedenen Datenbanken. Aus Produktinformationen wie Zutaten, zum anderen aus Daten zu den Emissionen, die bei der Produktion der Zutaten entstehen. Dazu gibt es Tipps rund ums nachhaltige Einkaufen.
Und da haben wir jetzt auch zum Beispiel Rückmeldung bekommen, dass eben Nudeln CO2-schonender sind wie Reis, für sie zum Beispiel sehr aufschlussreich war und gar nicht damit gerechnet hat.
Neben der Einkaufsliste, die den CO2-Abdruck verschiedener Produkte anzeigt und auch klimaschonendere Alternativen vorschlägt, gibt es noch mehr. Die Liste mit saisonalem Obst und Gemüse, dazu Tipps zu CO2-freundlicher Verpackung. So kann man für den nächsten Nudelsoßenkauf erfahren, dass Einweggläser eine weitaus schlechtere Klimabilanz haben als Dosen. Selbst Tetrapacks seien besser. Dazu kann man auch beim Einkaufen selbst Produkte scannen und zum Beispiel die Nachhaltigkeitsbilanz der Lieblingstiefkühlpizza checken.
Wenn wir jetzt hier bei dem Beispiel Pizza bleiben, ist es so, dass selbst eine vegane Pizza, die ist nicht perfekt, weil sie ist natürlich immer noch auch hochverarbeitet. Da sind viele Prozessschritte, die natürlich Emissionen verursachen.
Die App ist kostenlos. Kleine Spielereien wie Challenges und Badges sollen die NutzerInnen motivieren, sie auch länger zu nutzen. Mit der App können CO2-Emissionen nach dem Einkauf ausgeglichen werden, indem man einen Geldbetrag zahlt. An die App-Anbieter oder an Biodiversitätsprojekte. Auch daran verdient das Team mit. Dazu gibt es kostenpflichtige, dauerhaft werbefreie Abo-Versionen. Geplant ist auch noch ein Bestellservice, der Geld kostet. Rund 10.000 Mal sei die App bisher runtergeladen worden. Leben könne das fünfköpfige Startup allein von der App bisher aber noch nicht.
Aktuell sind wir gefördert vom Land Schleswig-Holstein, von einer Förderung, die speziell für KI-Technologien angesetzt ist, weil gerade die Berechnung von dem CO2-Fußabdruck ist bei uns automatisiert und da kommen viele KI-Algorithmen zum Einsatz, die natürlich auch stetig immer verbessert werden.
Das ist auch nötig, denn an einigen Stellen funktioniert die Verknüpfung der Datenbanken nicht richtig. So zeigt die App bei abgepacktem Rindersteak einen Nachhaltigkeitsscore 8 von 10 an. Ein Lebensmittel, das bekanntermaßen keine gute CO2-Bilanz hat. Das Problem sei bekannt, sagt Samira. Das Team arbeite daran, es zu lösen. In Zukunft soll auch noch genauer in den Score einfließen, welchen Transportweg Produkte hinter sich haben. Ein wichtiger Faktor für den CO2-Abdruck. Zurzeit arbeitet die App noch mit Durchschnittswerten. gezwungenermaßen, sagt Ruben.
Dies ist sozusagen in den Daten nur leider selten hinterlegt, dass wir das nicht direkt aus der Datenbank wissen. Da muss man das schon nochmal selber auf die Verpackung schauen.
Dass nicht genauer berücksichtigt wird, ob eine Tropenfrucht per Schiff oder Flugzeug importiert wurde oder ob der Biojoghurt im Plastikbecher oder Mehrwegglas verkauft wird, bemängelt auch die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, empfiehlt die App aber ansonsten. Sie sei eine der wenigen Apps, die Aspekte wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit konsequent, transparent und verbindlich kommunizieren. Und dabei sehe sie auch noch gut aus.
Nudeln schneiden also besser ab als Reis. Astrid Wulff stellte uns die App eines Start-ups vor, die klimaschonendes Einkaufen unterstützen soll. Wie ist es um die Klimaverträglichkeit der Dienstlimousinen von Spitzenpolitikern bestellt? Jedes Jahr recherchiert die Deutsche Umwelthilfe dazu bei den Landesregierungen und der Bundesregierung. Zum diesjährigen Dienstwagencheck veranstaltete die DUH eben eine Online-Pressekonferenz und Daniela Siebert hat zugehört. Wie fällt der Check aus?
Also es gibt ja einen Richtwert, an dem die Deutsche Umwelthilfe ihren Dienstwagentest ausrichtet. Den hat die EU festgelegt, und zwar 95 Gramm CO2 je Kilometer für Fahrzeugflotten. Daran gemessen fallen diesmal 3/4 der Befragten durch. Die Umwelthilfe verteilt ihre Bewertung nach Ampelfarben. Rot und Gelb heißt über dem Grenzwert. Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der DUAH, bilanziert das so.
186 liegen deutlich oberhalb des europäischen Flottengrenzwerts. Insgesamt gab es 162 rote Karten. Es gab 24 gelbe und 66 grüne Karten. Das ist keine gute Bilanz. Man muss einfach sagen, da hat sich leider auch im Vergleich zum letzten Jahr nicht besonders viel getan.
Alles in allem spricht Barbara Metz von Stillstand bei der klimafreundlichen Entwicklung der Dienstwagen. Den kann man auch am ermittelten Durchschnittswert ablesen. Der liegt bei 158 Gramm CO2 pro Kilometer, gerade mal 7 Gramm weniger als letztes Jahr.
Sie sprachen von Stillstand, aber kann man trotzdem sagen, wer besonders gut und wer eher schlecht abschneidet?
Ja, das ist immer ein Fokus bei dem Test. Die rote Laterne im Bund haben diesmal zwei FDP-Politiker, Bettina Stark-Watzinger, die Bundesministerin für Bildung, und Marco Buschmann, Bundesjustizminister. Beide stoßen bei ihren Dienstfahrzeugen mehr als das Doppelte des Flottengrenzwertes aus. Auf Länderebene fallen ebenfalls die Personen negativ auf, die Audi A8 fahren, etwa der regierende Bürgermeister von Berlin. Positiv im Bundeskabinett werden zwei Frauen gelobt, Lisa Paus von den Grünen und Svenja Schulze von der SPD. Beide fahren elektrisch, und einen Spitzenplatz im Test belegt die Staatssekretärin Katja Mayer. Die fährt einen kleinen VW mit einem CO2-Ausstoß von 68 Gramm CO2 pro Kilometer. Ebenso sparsam fährt die Staatssekretärin Margit Gottstein vom Bundesfamilienministerium in einem kleinen BMW. Beide fahren voll elektrisch.
Es ist ja schon der 18. Dienstwagencheck. Lässt sich im Laufe dieser Jahre eine Entwicklung erkennen?
Also aus Klimasicht keine gute. Man kann sagen, immerhin genießt dieser Test Respekt und schafft Transparenz. 186 von 252 angefragten Politikerinnen haben geantwortet. Aber die SpitzenpolitikerInnen in Bund und Land fahren eben oft immer noch sehr CO2-lastig durch die Gegend und immer noch viel in Plug-in-Hybriden. Obwohl die DUH diesen Fahrzeugtyp seit Jahren kritisiert. Davon sind immer noch 96 Pkw im Einsatz. Das ist nur ein sehr kleiner Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Was genau das Problem bei diesem Fahrzeugen ist, erklärt Barbara Metz.
ICCT hat gerade erst wieder vor 2 Jahren erhoben, wie werden diese Plug-in-Hybrids in Deutschland eigentlich gefahren. Das Ergebnis war in der Regel im Verbrennermodus. Warum? Weil die Reichweiten im elektronischen Modus teilweise sehr gering sind. Dadurch müsste man sehr, sehr häufig laden. Und das ist unpraktikabel offenbar für viele, sodass sie das nicht tun und entsprechend im Verbrennermodus unterwegs sind. Da sind sie aber sogar noch höher emittierend als im Vergleich die reinen Verbrenner, weil sie in der Regel schwerer sind, weil sie eben zwei Motoren an Bord brauchen, nämlich den Elektromotor und den Verbrennermotor.
Immerhin kann man sagen, einzelne PolitikerInnen wie die SPD-Senatorin Franziska Giffey in Berlin sind inzwischen von Plug-in-Hybrid auf voll elektrisch umgestiegen.
Welche Forderungen leitet die Deutsche Umwelthilfe aus ihrem aktuellen Test denn ab?
Also ganz generell wünscht sich Barbara Metz neue Zulassungsregeln für Dienstwagen, nämlich ein Bonus-Malus-System.
Dass diejenigen, die sich für hochemittierende Fahrzeuge entscheiden, dann eben auch mehr bezahlen müssen. So ist es zum Beispiel eben auch in Frankreich. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Verbrauchsangaben auch realistisch sind. Also gerade bei den Plug-in-Hybrids habe ich natürlich den Umstand, dass auf dem Papier die besonders sauber daherkommen, aber eben in der Realität sehr, sehr hohe reale CO2-Emissionen vorzuweisen haben.
Speziell mit Blick auf deutsche PolitikerInnen fordert die Deutsche Umwelthilfe daher einen kompletten Verzicht auf solche Plug-in-Hybride, möglichst batterieelektrische Fahrzeuge zu nutzen und noch besser auf eigene Dienstwagen komplett zu verzichten. Einzelne Personen tun das schon, etwa Hamburgs Verkehrssenatorin oder Bremens Umweltsenatorin und zwei Staatssekretäre aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Damit zusammenfassend zurück nach Köln.
Politikerdienstwagen im Klimaverträglichkeitscheck. Daniela Siebert berichtete. Danke dafür nach Berlin.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Muskelmasse aufbauen, zu Hause und jederzeit. Massagepistolen verkaufen sich gut. Geworben wird mit der wohltuenden und heilsamen Wirkung der Selbstmassage. Taugen die Geräte als Wunderwaffe gegen Schmerzen? Die Stiftung Warentest hat Massagepistolen untersucht. Dieter Nürnberger mit den Details.
Eine Massagepistole arbeitet mit schnellen und vibrierenden Bewegungen, die tief in das Gewebe eindringen und so die Durchblutung der Knochen verbessern sollen. Äußerlich ähneln die Geräte in der Tat einer Pistole. Man kann sich damit selber massieren, braucht für schwer zugängliche Körperpartien allerdings die Hilfe einer zweiten Person. Und die Hersteller versprechen so einiges, sagt Stefan Scherfenberg von der Stiftung Warentest.
Dass ihnen zum Beispiel die Rücken- und Nackenschmerzen genommen werden oder dass sie reduziert werden. Für Sportler soll die Muskelheilung beschleunigt werden oder dass sie auch beweglicher beim Sport sein sollen.
Untersucht wurden 11 Modelle zu Preisen zwischen 40 und 270 Euro. Voreingestellt und somit nicht veränderbar ist die Tiefe des Gewebes, bis zu der die Kräfte der Massagepistole wirken sollen. Bei den Testmodellen lag sie jeweils zwischen 6 und 16 Millimetern. Die Vibrationsgeschwindigkeit kann aber eingestellt werden. Und natürlich können Nutzer auch den Druck anpassen, den sie selbst mit der Massagepistole auf bestimmte Körperstellen ausüben.
Das müssen sie am besten ausprobieren. Es gibt Massagepistolen, die sehr sanft massieren. Die können dann auch nicht stärker massieren. Und andererseits gibt es Massagepistolen, die sehr stark sind. Die taten dann wiederum manchen von unseren Probanden weh. Die würden dann eher für muskulöse Sportler sein, um da überhaupt eine Wirkung zu spüren.
Massagepistolen, die Schmerzen verursachten, wurden abgewertet. Ebenso Modelle, wo im Massagekopf oder in einem der unterschiedlichen Aufsätze Schadstoffe gefunden wurden. Beispielsweise Naphthalin in hoher Konzentration. Dieser Stoff kann vermutlich Krebs erzeugen. Ein anderes Modell überstand den Falltest nicht. Es brachen Teile ab. Die Warentester vertrauten bei ihrem Urteil auf die Bewertungen ihrer Probanden. Auch die Expertise von Physiotherapeuten wurde mit einbezogen. Stefan Scherfenberg.
Zum Beispiel sollen sie nicht auf der Wirbelsäule direkt massieren, auch nicht da, wo Nervenstränge langlaufen. Verletzungen sollen sie meiden und eigentlich nur die großen Muskelgruppen massieren. Also Oberschenkel, Unterschenkel, die Arme, vielleicht noch die Brust, aber nicht da, wo es wehtut. Also wenn es wehtut, sollten sie aufhören.
Keines der 11 Testmodelle erhielt eine gute Gesamtbewertung. Und ausgerechnet jene zwei Modelle, die beim Massieren gute Ergebnisse erzielten, hatten Schadstoffprobleme. Das Modell MG99 von Beurer für 70 Euro sei aber mit Einschränkung noch zu empfehlen. Man sollte jedoch den betroffenen Ballaufsatz zur großflächigen Massage nicht verwenden. Alle anderen Aufsätze waren nicht belastet. Testsieger wurde eine Massagepistole von Blackroll. Sie kommt wie die meisten Modelle auf die Bewertung befriedigend.
Kostet 150 Euro und hat eine ganz niedrige Amplitude von 6 mm. Aber sie können ziemlich viel Druck auf diese Pistole ausüben, um dann sozusagen den niedrigen Hub ein bisschen auszugleichen.
Fazit der Warentester: Eine Wunderwaffe seien die Massagepistolen nicht. Stefan Scherfenberg.
Ich würde nicht empfehlen, dass sie als Ersatz für einen richtigen Masseur oder Masseurin angesehen werden. Da würde ich immer erstmal zum Arzt oder zum Orthopäden gehen. Es kann ganz angenehm sein, wenn Sie sie zum Beispiel nach dem Sport nehmen, wenn Sie harte Muskeln haben nach einem langen Lauf oder wenn Sie ein anstrengendes Spiel hatten.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Der Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich steht gleich im Mittelpunkt der Informationen am Mittag mit Fanny Buschert. Und Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Ich verabschiede mich. Ich bin Susanne Kuhlmann und wünsche Ihnen noch einen guten Tag.